Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Nach 100 Metern rechts abbiegen. Ah ja, genau, dort vorne ist es ja. Jetzt abbiegen. Ja, ich mache es ja gerade. Mit dem Navigationsgerät Autofahren ist ein für einen Haufen ganz selbstverständlich. Man vertraut der Frau aus dem Navi besser, wie der früher der eigenen Frau, die manchmal mit den Karten auf den Knie auch gesagt hat, was durchgehen soll. Aber statt zu folgen bei einer Anweisung, ist halt häufig die Frage vom Fahrer gekommen, bist du sicher? Mehr zum Fahren mit dem Navigationsgerät dann im zweiten Teil vom heutigen Espresso. Nicht schon wieder, haben einen Haufen Mieterinnen und Mieter ausgerufen, weil sie in den letzten Monaten schon zum zweiten Mal einen Brief mit der Mietzinserhöhung bekommen haben. Und man fragt sich als Mieter selbstverständlicherweise, ob der Vermieter das dann überhaupt darf. Espresso will wissen, warum die Mieten aufgehen, welche Erhöhungen erlaubt sind und wo und wie man sich allenfalls wehren kann, immer vorausgesetzt, dass die Erhöhung eben nicht berechtigt ist. Anita Richner von der Fachredaktion Konsumgeld Arbeit diskutiert jetzt mit dem Patrick Zadrazil vom Hauseigentümerverband Schweiz und der Regula Mühlebach vom Deutsch-Schweizer Mieterverband.
Meine Gäste, herzlich willkommen. Der Domischer hat es vorhin gerade angesprochen, viele Leute haben Post bekommen, ein bisschen unerfreuliche Post. Merken Sie das bei Ihnen, bei der Beratung?
Also wir haben Anfragen, insbesondere, die dahingehend sich richten, darf man überhaupt das zweite Mal erhöhen, ist das überhaupt zulässig? Dann haben wir natürlich auch Anfragen, ob es richtig ausgerechnet ist. Also wir stellen schon fest, dass das Thema nach wie vor aktuell ist mit den Mietzinserhöhungen.
Bei Ihnen, Herr Zadrazil, merken Sie auch, dass das ein bisschen zugenommen hat?
Wir haben das gemerkt, viele Vermieter rufen an, weil sie Fragen haben, wie sie es richtig machen, weil sie die Zinserhöhungen ja korrekt auf die Mieter überwälzen.
Jetzt ist es ja so, dass die Mietzinsen sind ja an die Leitzinsen für Hypotheken von der Kantonalbank gekoppelt. Und ich glaube, da sind Sie sich beide einig, dann darf auch die Miete aufgehen, wenn der Hypozins steigt.
Ja, da sind wir uns nicht nur einig, sondern das ist gesetzlich so vorgesehen. Das ist einer von den Anpassungsgründen, wo der Vermieter darf den Mietzins erhöhen, wenn sich die variablen Hypothekarzinsen, und das sind eben die ortsüblichen Verdienste für die Kantonalbank, wenn die sich verändern, wenn die steigen, das ist ein Grund, um den Mietzins anzupassen.
Da sind wir uns wirklich ganz einig.
Also wie viel, jetzt ist ja der Hypozins ist zuerst von 3 auf 3 Viertel, jetzt von 3 Viertel auf 3,5. Jetzt, was macht das genau aus?
Ein Viertel Hypothekarzinssenkung, ein Viertel Hypothekarzinssteigerung macht eine Steigerung vom Mietzins von 3% aus. Wenn das zweimal hintereinander passiert, wäre das also 6%.
Frau Mühlebach hat es vorhin angesprochen, ein paar Leute haben sich gefragt, ob man zweimal hintereinander jetzt das erhöhen dürfen. Wie sieht das aus?
Ja, das ist wirklich so. Man darf auf das erhöhen. Ob es dann gerechtfertigt die anderen Zusammenhänge ist, muss man dann schauen. Aber grundsätzlich, weil es ein gesetzlicher Anpassungsgrund ist, wenn sich der Hypothekarzins verändert, respektive wenn er steigt, darum darf man auch grundsätzlich zweimal erhöhen.
Aber man sollte auch runtergehen, wenn der Hypozins runtergeht. Oder wie sieht es dort aus?
Das ist selbstverständlich so. Darum habe ich vorher gesagt, man muss auch entsprechende Voraussetzungen da sein. Das heisst, man muss auch gesenkt worden sein auf 3%. Wir haben ja die Situation gehabt, dass per 2005, respektive nachher, die Hypothekarzinsen sich auf 3% bewegt haben und entsprechend müsste auch gesenkt worden sein, wenn man erhöht. Aber das muss dann eben die Mieterinnen und Mieterschaft prüfen, ob richtig gesenkt worden ist im Zusammenhang mit den Erhöhungen.
Das ist klar, der Vermieter kann nur immer von dem Hypothekarzins aufgehen, wenn er tiefer ist. Wenn er jetzt noch von einem höheren Hypothekarzins beruht, dem Mietzins, dann müsste man genau schauen, unter dem Strich, ob es noch eine Senkung oder eine kleine Erhöhung gibt.
Reden wir noch schnell über den Zeitpunkt jetzt von diesen Mietzinserhöhungen, die die Leute jetzt überkommen. Die Runden, die Hyporunden sind ja doch schon ein paar Monate her. Jetzt kommen die Leute erst Post über. Warum ist das so? Herr Zadrazil?
Das sagt das Mietrecht, dass man einem Mieter eine Mietzinsänderung 3 Monate plus einen Vorlauf von 10 Tagen muss zukommen lassen vorher. Und wir haben jetzt traditionellerweise den September-Kündigungstermin mit diesen 10 Tagen Vorlauf. Darum tritt das jetzt gehäuft auf.
Ist das überall gleich in allen Kantonen in der Schweiz, Familie Bach, offenbar nicht?
Es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel in Bern ist auf den 1. November, wir sind halt da für den Föderalismus. Es gibt übrigens auch Situationen, dass Mieterinnen und Mieter Verträge haben, die auf jedes Monatsende ausser Dezember kündbar sind. Und dort kann es dann auch sein, dass die Mietzinserhöhungen anders angezeigt werden, als wir jetzt vorher besprochen haben.
Jetzt ist sie nicht mehr anzufügen, jetzt holen sie
nein, so schnell. Nein, das trifft zu. Es ist einfach, je nachdem, was für Kündigungstermine vorherrscht, sind auch Anpassungen dann möglich.
Jetzt haben wir mal über den Hypozins geredet. Es gibt ja noch andere Faktoren, warum die Miete kann steigen. Einer ist Teuerung. Wie viel kann da der Vermieter überwälzen?
Das Gesetz sagt klar, dass das 40% von der aufgelaufenen Teuerung ist. Das ist einfach vom alten Teuerungsstand verglichen mit dem neuen Teuerungsstand. Differenz, die darf man dann nicht zu 100%, sondern nur zu 40% überwälzen.
Wie ist man auf die 40% gekommen?
Grundlage dafür ist ein Modell, das man als Bundesamt für Wohnungswesen gerechnet hat bei den Mietzinsrevisionen. Dort ist man davon ausgegangen, dass der Vermieter 40% Eigenkapital hat und 60% fremdfinanzieren, entsprechend auch den Praktiken der Banken. Das Modell liegt jetzt einfach allen Berechnungen zugrund, 40% Eigenkapital und 60% Fremdkapital. Und aufgrund von diesem Modell, tut sich dann die Mietzinsanpassungen berechnen.
Wie sehen Sie beide das jetzt mit dem Modell, mit diesen 40%? Sind Sie da einverstanden? Ist das ein taugliches Modell?
Es ist ein praktisches Modell, das sich in der Vergangenheit bewährt hat. Natürlich ist es so, wenn jemand anders finanziert ist, weil der Ausgleich ja auf das angenommene Eigenkapital gewährt werden soll, stimmt nie ganz.
Eben, das muss nicht so sein, dass das genau so einen Verteilschlüssel hat, oder?
Nein, das ist wie beim Hypothekarzins auch. Ein Vermieter kann anders finanziert sein als jetzt der aktuell variable Hypothekarzinssatz, aber das sind einfach die Spielregeln, wo man sich so oder so muss dran halten. Also es wird nicht effektiv geschaut, wie ist jemand finanziert.
Reden wir noch über den dritten Punkt, der ist ja, glaube ich, der umstrittenste. Da geht es um die sogenannten Kostensteigerungen. Jetzt, was gehört da genau dazu? Herr Zadrozil,
Das sind Preissteigerungen für Unterhalt, Gebühren, Abgaben. Das sind einfach Kostensteigerungen, die es für den Vermieter teurer machen. Wiederum, es ist eine Pauschale, dadurch sollen gewisse Glättungen erreicht werden, dass es nicht von Jahr zu Jahr Sprünge gibt. Eine Gleichbehandlung auch von den Mietern, wenn es Mieterwechsel gibt. Und dort muss man sagen, ist es sehr abhängig vom Kanton, vom arztüblichen Gebrauch. In der Regel ist es 0,5-1%, die zur Anwendung kommt. Es gibt aber auch Kantone, die tiefer liegen, wo es allenfalls nur 10% von der Teuerung kann sein.
Also Frau Mühlenbach, da liegt das einfach im Ermessen von jedem einzelnen Kanton, wie sie das festlegen, oder?
Ich muss einfach grundsätzlich sagen, das Bundesgericht sagt, dass man eigentlich die Unterhaltsteuerung muss nachweisen. Also da gibt es schon Rechtsprechung. Man hat einfach aufgrund von der Praktikabilität, nicht zuletzt auch bei den Schlichtungsbehördenverfahren, gesagt, man kann das pauschalieren. Und es ist klar, es gibt unterschiedliche Anwendungspraxen. Es kann 0,5% sein, wie der Zadrozil gesagt hat, kann es auch weniger sein. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, dass in einem Einzelfall, wenn eine Mieterin und ein Mieter das anfängt, kann es sein, dass es auch null ist, weil eben der Mieter das dann nicht anweisen kann. Aber wegen der Praktikabilität ist man eben auf die Annahme von diesen Pauschalen gekommen.
Herr Zadrozil, haben gerade eine Replik parat.
Wichtig ist einfach, dass der Vermieter, wenn er die Mietzinserhöhung macht, dann sollte er das anwenden, was er gehabt hat. Das sieht er in seiner Rechnung. Aber beweisen muss er nichts. Das ist erst im Rahmen von einem Verfahren. Also von Schlichtungsbehörden müsste das glaubhaft machen. Vom Mietgericht müsste das dann beweisen. Aber wenn er jetzt Mietzinserhöhung ausfüllt, dann soll er auf das abstellen, was er denkt, hat er tatsächlich gehabt.
Also was heisst denn dieser Nachweis ganz konkret? Wie sieht jetzt das der Mieter oder die Mieterin?
Sieht sie so nicht. Sie muss einfach mal sich auch überlegen, wie viel ist ausgeschieden in die Nebenkosten. Je nachdem sieht es ja dann auch anders aus, ob man viele Nebenkosten ausgeschieden hat oder wenig. Man weiss einfach, wenn die Teuerung relativ niedrig ist, wird es ein bisschen schwierig, dass man eine höhere Pauschale von 1% annimmt. Das Ganze führt nämlich dann zu einer Überindexierung. Es ist sicher etwas, wo man sich einfach mal grundsätzlich überlegen muss. Wir haben einfach gesehen, jetzt im Zusammenhang mit generellen Anfechtungen, wo der Mietzinserhöhung ist, ja das dann auch Gegenstand von diesen Verfahren vor der Schlichtungsbehörde. Und dort wird man dann auch die Schlichtungsbehörde schauen, was ist ausgeschieden, was ist nicht ausgeschieden, ist das glaubhaft oder nicht glaubhaft. Und je nachdem kann es auch sein, dass es dann einfach für die Pauschale sogenannt null angenommen wird. Also man muss eben immer schauen, sind wir in einem Verfahren oder tut man es allgemein in dem Sinne jetzt im Zusammenhang mit der Abrechnung zuhören oder nicht. Und ich möchte einfach noch darauf hinweisen, dass sich Mieter und Mieterverbände mit grossen Verwaltungen jetzt in letzter Zeit zum Beispiel sich geeinigt haben, dass man 0,5% annimmt.
Einfach als Fixe. Ja. Sie haben jetzt von einer Schlichtungsstelle angesprochen. Ist das denn so, dass die Kostensteigerungen meistens der Streitpunkt sind? Geht es häufig um das?
Wir haben schon Verfahren jetzt gesehen in der letzten Zeit, wo das der Streitpunkt war. Es ist auch so natürlich, dass wir die Mieterverbände schon dazu aufgerufen haben, dass man das mit dieser Pauschale jetzt mal überprüfen soll. Das ist schon so, ja.
Gut. In der Praxis kommt alles vor, wieso etwas nicht in Ahnung kann sein. Das kann wirklich auch sein, dass der Vermieter vergessen hat, ein amtliches Formular zu nehmen. Also der Appell an die Vermieter, benutzen das amtliche Formular. Es gibt leider immer noch Leute, die nicht daran denken oder dass man sie nicht super begründet hat. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Darum, wenn es Fragen gibt, die der Vermieter dann nicht kann klären mit dem Mieter, ist der Mieter auch gezwungen, auf die Schlichtungsbehörde zu gehen.
Ja. Reden wir noch über einen anderen Grund, warum die Wohnung kann teurer werden. Das sind die sogenannten Investitionen, die der Vermieter macht. Also im Klartext heisst es, es gibt eine neue Küche, es gibt ein neues Bad, einfach es wird etwas renoviert. Wie viel wird dann die Wohnung teurer? Wie viel kann dann die Wohnung teurer werden?
Das kommt sehr darauf an, was genau gemacht wird. Ist es eine reine Ersatzinvestition? Weil der Mietzins kann eigentlich nur steigen, wenn es eine wertvermehrende Investition ist, wenn Steigerung im Komfort da ist, wenn Energieeffizienz gesteigert wird, wenn man eine modernere Küche bekommt. Also die Differenz zwischen der reinen Ersatzinvestition, wenn etwas abgenützt ist, und etwas Besserem, das darf man umlegen, dann mit den normalen Abschreibungssätzen. Wie viel das ist, kann man nicht sagen. Es kommt auch immer darauf an, wie ist es jetzt ein tiefer Mietzins, ist es ein höherer Mietzins, weil 200 Franken Mietzinsänderung von 1'000 Franken oder von 3'000 Franken sind prozentual ganz etwas anderes. Aber das muss man im Einzelfall anschauen.
Wie sehen Sie jetzt das beim Mieterinnen und Mieterverband von Mühlenbach? Wird da teilweise zu viel denn draufgeschlagen?
Das kann ich jetzt so nicht einfach generell sagen. Es gibt einfach Verfahren, wo es überprüft wird. Und gerade bei Gesamtrenovationen kann es ja Sinn machen, wenn man findet, ja, das ist jetzt wirklich zu viel, dass man das überprüfen lässt. Und dann wird es aufgrund von der Bauabrechnungen wird das genauer angeschaut, was ist wirklich wertvermehrend und was ist Unterhalt. Und wie der Ziel ausgeführt hat, kann man auch, von Beträgen kann man jetzt da nicht reden. Das kommt dann sehr darauf an, was ist, dem sind wertvermehrend investiert worden. Also gibt es zum Beispiel neue Geräte, die es vorher nicht gegeben hat, Komfort wirklich gesteigert. Wie sieht es mit den Gebäudehüllen aus, die in den Mietliegenschaften mit umgebaut worden ist. Man muss das im Gesamten anschauen und man schaut es auch im Zusammenhang mit den Investitionen zu den Mietzinseinnahmen an. Also es muss wirklich, das ist auch noch ein Faktor, was ist wirklich in dem Sinne investiert worden. Und dann muss man das genau überprüfen. Da gibt es da genaue Regeln, wie man das kann überprüfen kann. Es ist ziemlich kompliziert, aber natürlich gibt es so Verfahren und die können auch Sinn machen.
Es ist alles ein bisschen kompliziert. Für Mietrecht haben wir festgestellt. Jetzt gibt es ja auch Diskussionen immer wieder wegen der Nebenkosten. Also jetzt gerade das neueste Beispiel, die Heizkosten. Da müssen ein Haufen Mieterinnen und Mieter mit happigen Aufschlägen oder Nachzahlungen rechnen, weil eben das Heizöl wirklich teurer geworden ist. Was kann jetzt das ausmachen?
Nach unseren Berechnungen kann es von 20-40% mehr ausmachen. Wir haben bei der Abrechnungsperiode gegenüber dem Vorjahr festgestellt, dass die Heizölpreise rund 20% höher liegen. Die Rekordhöchste, die wir jetzt haben, werden sich erst das nächste Jahr in der Heizperiode Abrechnung bemerkbar machen, also respektive durchschlagen, die 130 oder mehr Franken, die wir heute auf die 100 Kilo haben. Also es wird da nochmal eine extreme Steigerung der Kosten aufs nächste Jahr sind da zu befürchten.
Also das heisst, man muss damit rechnen, dass es eigentlich dann nochmal teurer wird. Herr Zadrozee, sind Sie da einverstanden?
Ja, es ist leider so, dass die Energiepreise in letzter Zeit noch am Steigen sind, mit kleinen Einbrüchen wieder. Und das trifft alle Konsumenten, dass die Heizkosten teurer werden. Darum ist es auch wichtig, dass man sein individuelles Heizverhalten überprüft. Hat man Fenster offen den ganzen Tag? Hat man die Regler so eingestellt, dass es vernünftig ist? Also wenn man im Winter bei 24 Grad mit einem T-Shirt rumlaufen, ist das vielleicht heute wirklich nicht mehr angesagt. Und mit dem individuellen Heizverhalten kann man es auch maßgeblich beeinflussen, wenn alle darauf schauen.
Bei den Nebenkosten gibt es ja für Mieterinnen und Mieter auch noch verschiedene Modelle. Also die einen zahlen die Pauschale, die anderen haben eine sogenannte Akonto-Abrechnung. Was ist da das bessere Modell Ihrer Meinung nach?
Es ist jetzt natürlich klar, dass die, die jetzt eine Pauschale haben, besser fahren. Aber sie müssen sich einfach bewusst sein, dass sie nur noch ganz wenig Mietverhältnisse, die so abgerechnet werden, pauschal, das findet sich echt noch irgendwo auf der Landschaft. Ich denke, grossmehrheitlich ist da Kontozahlung heute das Modell, wo funktioniert. Und von dem her, wie der Zottenziel ausgeführt hat, sind wir jetzt einfach konfrontiert mit Nachzahlungen. Mhm. Und das müssen einfach Mieterinnen und Mieter ihre Budgets berechnen. Und natürlich sind individuelle Verhalten spielt sicher auch eine Rolle.
Und bei der Kontozahlung muss man sicher schauen, dass die nicht zu tief sind jeden Monat. Oder sonst wird die Nachzahlung umso höher.
Das ist klar, wir empfehlen immer, die Akontozahlungen bei den Neuvermietungen im jeweiligen Stand anzupassen. Also lieber sogar ein bisschen spatzig, das gibt eine positive Überraschung, wenn es etwas zurückgibt, als eine negative. Wenn sie jetzt zu tief sind, empfehlen wir, mit dem Mieter das Gespräch zu suchen und die so weit möglich einvernehmlich anzupassen. Es gibt auch viele Mieter, die auf die Vermieter zutreten und mehr wollen geben, einfach, dass die grossen Ausgleichszahlungen nicht stattfinden müssen.
Jetzt muss ja der Vermieter ganz einen Haufen Sachen beachten, wenn er eben so eine Mietzinserhöhung verschickt. Es gibt da ein Formular, man muss das, verschiedene Sachen beachten. Wir haben da so ein Formular, vielleicht Herr Zadrozil, können Sie mal genau erklären, wie ist das Formular korrekt ausgefüllt?
Also, wichtig ist, wie ich schon gesagt habe, man muss ein amtliches Formular nehmen, und zwar von dem Kanton, wo die Mietliegenschaft liegt. Ein genehmigtes Formular. Dann muss die Mietzinserhöhung begründet sein. Wir haben vorher gesehen, dass die Mietzinserhöhung sich stützt auf eine Veränderung des Hypothekarzins. Da sollte man angeben, was ist der alte Hypothekarzins, was ist der neue Hypothekarzins, was macht das für einen Betrag aus, der überwälzt werden kann. Dann sollte man die Teuerung angeben, dort wiederum der alte Stand, der neue Stand. Was macht die Differenz für einen Betrag aus? Wir haben gehört, man kann 40% überwälzen von der Teuerung. Und dann die allgemeinen Kostensteigerungen, je nachdem, was man für einen Prozentsatz annimmt, den anschreiben und die Zeit tun, wo die ausgeglichen wird. Dort rechnet man nach Monaten. Also wenn es ein Jahr ist, 12 Zwölftel, wenn es zwei Jahre sind, 24 Zwölftel. Das alles zusammen gibt dann eine Summe und das ist Mietzinserhöhung. Dann sollte man noch den Altmietzins angeben, den Netto-Mietzins, plus die Erhöhung gibt dann den neuen Mietzins.
Und so wäre das dann eigentlich korrekt und so ist es im Prinzip auch nicht quasi anfechtbar, jetzt ausser das hat dann da, ist bei dieser Kostensteigerung zum Beispiel eben einen falschen Prozentsatz. Herr Mühlebach.
Es ist fast richtig, das Mietrecht ist sehr formalistisch. Das Ganze muss handschriftlich unterschrieben sein. Es werden keine elektronischen Unterschriften akzeptiert, so weit sind wir noch nicht, also handschriftlich unterzeichnet. Und es braucht, man kann die Begründung haben wir gesagt. Und jetzt kommt noch das mit, ob es in Ordnung ist oder nicht, das ist ja noch wichtig, jetzt wann muss das Formular eintreffen. Wir haben jetzt noch diesen Fragenkomplex, müssen wir noch anschauen, weil genau. Das gehört ja auch noch.
Wir haben es am Anfang kurz angesprochen, oder? Ja, Herr Zadrozil.
Genau, Mietzinsänderung, das ist ja eine einseitige Sache, weil eine Vertragspartei eingreift. Und man sagt einfach, der Mieter soll 10 Tage Zeit können haben, um sich überlegen, ob er den Vertrag weiterführen will oder nicht mit dieser Anpassung, mit der Erhöhung, und dann muss man eine Kündigungsfrist einhalten. Also der Regelfall dürfte sein, dass das die 3 Monate sind, plus 10 Tage vorher, wo es die Mieter sich überlegen müsste, sodass er genug Zeit hat zum Künden, wenn er findet, nein, das sei ihm jetzt zu teuer.
Gut, zum Schluss noch, Frau Mühlebach, ganz kurz, man kommt das Formular rüber, hat das Gefühl, da ist etwas nicht gerechtfertigt. Was macht man als Mieterin oder als Mieter?
Man hat ja nur 30 Tage Zeit zum Anfechten. Die Frist muss man einhalten, die kann man nicht mehr wiederherstellen. Also man muss sich sehr rasch informieren. Entweder macht man das bei den Schlichtungsbehörden, die haben ja Beratungsstellen, die müssen Mieterinnen und Mieter beraten. Selbstverständlich kann man das auch bei den Mietern und Mieterverbänden machen. Und es gibt im Fall auch Mietzinsrechner. Das führt der Mieterinnen und Mieterverband, wie aber auch du sagst, dem Verband. Also man kann die Mietzins selber noch im Internet berechnen, um zu schauen, dass sie in etwa stimmen. Aber wenn man unsicher ist, muss man sich wirklich fachlich beraten lassen, weil es ist eben, wie wir jetzt schon gesehen haben, ziemlich kompliziert.
Gut, wir müssen leider Schluss machen. Danke vielmals, Herr Mühlebach, danke vielmals, Herr Zadrozil.
Anita Richner hat mit der Regula Mühlebach vom Deutschschweizer Mieterverband und dem Patrick Zadrazil vom Hauseigentümerverband Schweiz diskutiert. Und die beiden Experten stehen Ihnen jetzt noch eine ganze Stunde lang an der Hotline zur Verfügung. Wenn Sie eine Frage an die Regula Mühlebach vom Mieterverband haben, also wenn Sie Mieter sind, dann wählen Sie, schreiben Sie sich auf, die Nummer 044 366 1781. Alle Mieterinnen und Mieter. Die Regula Mühlebach ist für Sie da. Wenn Sie eine Frage an Patrick Zadrazil vom Hauseigentümerverband haben, dann rufen Sie auf die Nummer 044 366 17 82 an. Also der Patrick Zadrazil vom Hauseigentümerverband, Nummer 044 366 17 82. Und noch wichtig, der Hinweis, nehmen Sie Ihre aktuelle Version vom Mietvertrag und die letzte Anzeige mit der Mietzinserhöhung führen, damit Sie alle Fakten parat haben, wenn Sie mit diesen beiden Experten reden. Also, für Angelegenheiten in Sachen Mieter 044 366 17 81. Wenn Sie Hauseigentümer sind, dann wählen Sie 044 366 17 82.
Fragen und Antworten zur digitalen Welt. Espresso Digital.
Im Espresso Digital reden wir über das Navigationsgerät. Das sind die Geräte, die wissen, wo wir durchfahren müssen und uns meistens mit einer Frauenstimme sagen, wie wir vom Bekannten A zum Unbekannten B kommt. Der Wolfgang Müller aus Soregno im Tessin hat eine Frage dazu. Und weil er schon am Arbeiten ist, kann er nicht live am Telefon sein. Wir haben aber natürlich seine Frage aufgezeichnet.
Wie viele Leute haben auch ich ein GPS-Navigationsgerät? Jetzt habe ich gehört, dass die Europäer ein neues System aufbauen. Meine Frage ist jetzt folgende. Muss ich denn ein neues Gerät kaufen, um die Satelliten zu empfangen? Oder kann man das alte einfach umprogrammieren?
Also das ist die Frage von Herrn Müller. Ich gebe die gerade weiter an Reto Wittmer, unser DRS-Technologie-Fachmann. Wie ist die Antwort für den Herrn Müller?
Der Herr Müller redet ja da von dem neuen europäischen Navigationssystem, das in den nächsten Jahren aufgebaut wird. Das heisst Galileo. Das ist ein Projekt von der EU und von der Europäischen Raumfahrtbehörde, von der ESA. Es ist ja heute so, dass wenn wir Navigation brauchen im Auto, dann ist das GPS-System, das ist ein amerikanisches System, amerikanische Satelliten. Und das Galileo ist da, also dann soll eine Alternative da dazu sein und operativ soll das Ganze werden ab 2013, also in 5 Jahren. Jetzt die Frage, kann man mit heutige GPS-Navigationsgeräte, also die wir heute im Auto haben, das neue Galileo-Navigationssystem dann auch brauchen? Das ist ja die Frage vom Herrn Müller und die Antwort darauf ist nein. Weil es braucht dazu neue Geräte. Aber es wird Geräte geben, die dann beides können. Also GPS, das heutige, und Galileo. Daten auswerten. Und das hat dann den Vorteil, dass wir dann in ein paar Jahren, wenn dann das Galileo startet, noch eine viel genauere Navigation werden haben, weil die neuen Geräte, die können dann auf beide Daten gleichzeitig zugreifen.
Da kann man auf Zentimeter genau irgendeinen Punkt wahrscheinlich finden. Heisst denn das jetzt, Reto Wittmer, dass man soll warten mit dem Kauf von einem Navigationsgerät, wenn jetzt eben bald ein neues kommt?
Nein, weil heutige Geräte fürs momentane GPS, die sind ja so günstig geworden, dass es in den 5 Jahren, die es ja noch braucht, bis das Galileo kommt, sicher einmal automatisiert sind. Es gibt ja jetzt schon Geräte für um die 150 Franken und weniger. Von dem her kann man sicher zugreifen, wenn man jetzt findet, ich will jetzt so ein Gerät für ein Auto. Wenn man vielleicht darauf achten kann, wenn man ein neues Gerät kauft, jetzt nicht gerade heute, aber vielleicht so in 2-3 Jahren, dass man darauf achtet, dass dann das Gerät schon für Galileo ausgelegt ist. Ich rechne nämlich damit, dass es schon bald dann einmal Geräte wird geben, die so quasi Galileo-ready sind, also bereit für das Galileo, bevor das System überhaupt gestartet ist. Aber wenn es dann kommt, dann hat man es dann gleich schon.
GPS Galileo, ist das jetzt wieder mal so ein amerikanisches, europäisches Wettrennen?
Nein, ein Wettrennen ist es nicht, weil GPS ist ja eigentlich schon da, von dem her sind sie schon schneller gewesen. Aber wir wollen halt einfach unabhängig sein. Es ist ja so, dass das GPS, das wir heute haben, eigentlich gar nicht vorgesehen ist für zum Beispiel im Auto. Das GPS ist gestartet im Sommer 1995, eben von den Amerikanern, vom Militär eigentlich konkreterweise. Und das GPS ist ursprünglich eigentlich für die Positionsbestimmung im militärischen Bereich vorgesehen, also für Navigation und Positionsbestimmung von Waffensystemen, Kriegsschiff, Flugzeug und so weiter. Darum ist es ja auch so gewesen, dass man bis 2000 haben die Amerikaner noch so eine künstliche Ungenauigkeit in das Signal reingemacht. Man hätte dann nur bis etwa 50 Meter genau können im Privatbereich navigieren.
Obwohl sie es besser hätte können.
Ja, ja, da, ja, aber das ist
für uns normal.
Genau, für uns normale, weil das Militär hat natürlich schon dort mal können viel genauer, also auf wenige Meter Orte. Und die haben das aber im 2000 ist die künstliche Ungenauigkeit abgeschaltet worden und dann ist natürlich das GPS sehr beliebt worden. Und man sieht es ja heute, sehr viele Autos haben das eingebaut und auch in der Seefahrt übrigens oder in der zivilen Luftfahrt wird es eingesetzt, aber durch das ist man natürlich jetzt immer abhängiger geworden von den Amerikanern und im Prinzip könnten die das GPS abschalten und dann stehen wir im Regen und da soll eben das Galileo mit eigenen Satelliten dann eine Alternative dazu sein. Weil auch die Navigation, man muss natürlich sehen, in Zukunft noch wichtiger wird und es wird auch immer mehr ein Geschäft und da will man natürlich auch das ganze Geld, das man da verdienen kann, nicht allein den Amerikanern überlassen.
Also gut, die Raumfahrt betrifft direkt auch unser Leben. Galileos europäische Navigationssystem, ja, wir können es brauchen, bis es so weit ist, tut es aber eben das GPS, so wie wir es heute kennen, eigentlich noch lange. Der Reto Wittmer, Technologiefachmann von Schweizer Radio DRS, ist das gewesen, wenn auch Sie Fragen haben zum digitalen Leben, zum Computer also, zu der Digitalkamera, zum Handy und so weiter, dann schicken Sie uns ein Mail, beschreiben Sie die Frage drs1.ch, Espresso Digital, und dort formulieren Sie das, was Sie wollen wissen, und in 2 Wochen ungefähr beantworten wir dann das nächste Mal eine von Ihren Fragen. Natürlich nicht jede, aber einfach eine von diesen Fragen nehmen wir rein. drs1.ch und dort Espresso Digital.
Den Anschluss nicht verlieren. Espresso Digital.
So, und das ist eigentlich schon Espresso vom 20. Juni gewesen. Ich gebe Ihnen nochmal ganz schnell die Nummern von unseren beiden Experten, Expertinnen Regula Mühlebach vom Mieterverband, Nummer 044 366 17 81 für alle Mieter, Mieterinnen, 044 366 17 81. Wenn Sie eine Frage an Patrick Zadrazil vom Hauseigentümerverband haben, dann rufen Sie auf die Nummer 044 366 17 82.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.